herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich treffe mich hier jede Woche mit einer Frau, um mit ihr über ihre Beziehung zu ihrem Körper, ihrer Seele und sich selbst zu sprechen. Welche Mindfucks und Irrtümer sie bereits loslassen konnte und wie ihr aktueller Beziehungsstand zu sich selbst eigentlich gerade so ist. Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching. Und ich begleite Frauen darin, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich freue mich total heute über meinen Gast. Ich habe Jess Mehrkamp zu Gast. Wir haben uns kennengelernt, weil wir beide Ausbildungsmentorinnen sind in der Ausbildung von Laura Seiler, Spiritual Life Coach Ausbildung. Und wir haben uns ab und zu getroffen in Berlin und ich habe gemerkt, Jess ist echt eine interessante Frau. Ich hätte dich super, super gerne mal hier im Podcast. Stell dich einfach selbst mal vor. Hi Jess.
Hi Judith, hey. Das Kompliment, vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, ich bin ganzheitlicher systemischer Coach und wie du schon sagtest, wir haben uns in der Ausbildung nochmal als Mentorin kennengelernt. Bin hauptberuflich als Beziehungscoach unterwegs, also unterstütze Menschen dabei, die Beziehung zu sich selbst zu intensivieren. Aber auch natürlich mit einem Partner, mit einem romantischen Partner, aber auch mit Freunden, mit der Familie, mit dem sozialen Umfeld. Genau, das ist so mein Hauptsteckenpferd, würde ich sagen. Genau.
Ja. Und wo du schon das schöne Wort Beziehung in den Mund genommen hast, wie ist deine Beziehung zu dir selbst, zu deinem Körper? Der Beziehungsstatus.
das ist eine tricky question hier am Anfang. Tatsächlich könnte ich mehr tun. Also ich liebe meinen Körper und bin auch sehr verbunden mit dem und bin tatsächlich spannenderweise gerade auf dem Weg, noch mehr Körperarbeit zu integrieren. Ne? Also wir Coaches entwickeln uns ja auch immer weiter, machen im besten Fall auch viele Coachings und so. Und ich entwickle mich immer mehr in diese Richtung Körperarbeit, weil das einfach extrem gute Auswirkungen hat. Das merke ich schon und ich spüre dadurch meinen Körper auch wieder viel besser als früher. Trotzdem hapert es noch an, also ein paar Sachen klüften noch, ein bisschen mehr Schlaf vielleicht, ein bisschen bessere Ernährung. Mehr Sport, also ein paar Stellschrauben, aber das gehe ich spätestens in 2 Jahren an. Spätestens.
Ja, ich glaube gerade so dieses, gerade bei Coaches ist es ja so, oder wahrscheinlich ist es in allen Berufen so, dass das, was du sozusagen anderen mit auf den Weg gibst, dass man da jetzt auch nicht immer idealerweise immer alles perfekt macht. Also ich glaube, Schlaf und Ernährung und Sport, das sind so Themen, die kennen wir alle irgendwie. Es gibt Phasen, da läuft das alles spitzenmäßig und dann gibt es wieder Phasen, wo man merken, könnte mal wieder besser sein.
Total.
Was würdest du sagen, sind so prägende Ausschläge in deinem Leben, die so zu so einer guten beziehungsweise auch manchmal nicht so guten Beziehung zu dir selbst führen? Also gab es da irgendwie bestimmte Momente in deinem Leben, wo du sagst, das hat dich total geprägt?
Ja, total. Und super spannend, dass du genau das gerade erwähnst, weil da habe ich gestern nochmal sehr stark drüber sinniert, beziehungsweise es kam einfach so in meinen Kopf. Und das konnte ich nicht mehr so leicht loslassen. Und zwar habe ich tatsächlich, als ich im Teenie-Alter war, auch häufiger Mobbing-Erfahrungen gemacht, weil ich nicht dem absoluten Schönheitsideal entsprochen habe, wie das so die, ne, Allgemeinheit, gerade bei uns im dörflichen Bereich, so gesehen hat. Und das hat mich schon stark geprägt. Das merke ich heute auch noch, dass da doch Glaubenssätze manchmal sind oder Muster, wo ich merke, dass ich mich selbst, naja, dass mein Selbstwert höher sein könnte an der Stelle, weißt du? Das hat schon nachhaltig was hinterlassen, auf jeden Fall. Hast du da auch, ist das bei dir auch ein Thema?
Das war auf jeden Fall ein Thema. Also das Wort Mobbing gab es nicht zu der Zeit. Also bei mir war das, als ich in der ersten, zweiten Klasse war, dass wir irgendwie gerade nach Berlin gezogen waren und ich in die Schule kam. Alle kannten sich, ich war so die Neue. Und für Kinder oder für Menschen generell ist es, glaube ich, so, dass wir erstmal so das Äußere natürlich wahrnehmen. Und ich war ein bisschen mopsigeres Kind. Rückblickend würde ich sagen, jetzt nicht krass mopsig, aber schon ein bisschen mopsiger. Und das war halt so das, worüber ich definiert wurde eine Zeit lang in meiner Klasse. Und das hat sich schon ganz schön festgebrannt in mir eine Zeit lang, dass ich so meinen Selbstwert davon abhängig gemacht habe, dass andere denken, dass meine Figur nicht gut genug ist. Und das ist in der ersten Klasse, wo ich jetzt im Nachhinein denke, oh mein Gott, ich war 6 Jahre alt.
Ja,
Aber es gab nicht das Wort Mobbing dafür. Es wurde dann irgendwie Hänseln genannt oder die Kinder sind blöd. Meine Strategie, damit umzugehen, war dann halt, so ein Klassenclown zu werden. Also wirklich mit allen befreundet zu sein. Es gab ja immer die Coolen und die Loser, so haben wir es früher
immer,
genannt.
überall.
Und
Ja.
mein Job war so ein bisschen mit allen cool zu sein, weil wenn du mit allen cool bist, dann greifen die dich eher nicht so schnell an. Aber tatsächlich hat sich das sehr, sehr, sehr lange durch mein Leben gezogen. Also auch in Phasen, wo ich als Teenager wirklich, wenn ich Fotos angucke, sagen kann, okay, da ist nichts zu viel und nichts zu wenig, ist genauso, wie es, ich mache jetzt mal Anführungsstriche, dem Normal entspricht. Und trotzdem habe ich immer gedacht, ja, okay, ich bin nicht schön genug, weil ich bin ja die Dicke. Also das hat super lange angehalten. Und es gibt auch jetzt Phasen, wo ich mit diesem Glaubenssatz konfrontiert werde und ich kann damit mittlerweile viel, viel besser umgehen. Und habe da so Strategien, wie ich dann mit mir selbst liebevoll bin, um mich davon nicht fertig machen zu lassen. Also, ne, man macht sich ja dann in der Regel selbst fertig.
Ja, absolut.
Aber ja, ich habe damit auf jeden Fall auch Erfahrung. Wie bist du denn damit umgegangen? Wenn du, also dieses normal, no, nicht normal schön, das ist ja schon allein, das ist eigentlich total ätzend, ne?
Total,
Ja.
total, genau. Und vor allen Dingen, wenn man sich auch anguckt, auch allein in jeder Kultur gibt es ja ein anderes Schönheitsideal, ne? Und dann nochmal in Berlin gibt es ein anderes Schönheitsideal als zum Beispiel da, wo ich herkomme. Wenn man da die Kleidungsstücke tragen würde, die heute bei uns die Teenies tragen, würden die ausflippen und umgekehrt. Ne? Also allein da gibt es ja schon die Unterschiede. Nichtsdestotrotz, wenn dann irgendwie so eine Clique oder ne, ein paar Leute das entscheiden, dann, wie du schon sagtest, gibt es die oder die Gruppe. Und wie ich damit umgegangen bin, ja, ich fand es krass, als du das eben erzählt hast, dass du diese Art des Mechanismus gewählt hast. Ne? Habe ich mir gerade gedacht, hätte ich auch mal besser vielleicht gemacht. Das finde ich gar nicht so schlecht, ne? Weil es auch eine gewisse Kompetenz ist, ne? Einen guten Humor auszubilden. Ich habe es tatsächlich in mich reingefressen, ne? Anstatt zu explodieren, habe ich es implodieren lassen, sozusagen, habe es gegen mich selbst gerichtet. Also ich habe tatsächlich dann irgendwann gedacht, ja, okay, wenn die mich alle so doof finden, man generalisiert ja dann auch so, ne? Man sieht ja dann nur noch das, was nicht so cool ist und nicht die beste Freundin, die nebenan steht und sagt, ey, du bist total cool. So, also in dem Alter ist es schwierig, das noch, ne, da so positiv ranzugehen. Und dann habe ich wirklich gedacht, ja, wenn die das alle denken, dann ist das vielleicht wirklich so und ich bin wirklich einfach nicht hübsch und ich bin wirklich nicht gut und so. Und allein da merke ich schon wieder, guck mal, was das für ein Sprung, ein Gedankensprung ist, von ich bin nicht hübsch, also bin ich nicht gut oder ich bin nicht, denn es hat ja auch mit dem Aussehen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Und das ist, finde ich, schon wieder so spannend, weil es gibt ja teilweise Elfjährige, die eine Magerkur machen und Diäten und so. Heutzutage, es wird ja ein bisschen krasser noch von den Medien gepusht, glaube ich, könnte auch noch daran liegen. Nur eine Hypothese. Genau, aber alleine von da auf das zu schließen, ne? Ich bin nicht hübsch, also bin ich nicht cool oder bin ich nicht gut oder. Bei Männern zum Beispiel, bei kleinen Jungs, also ne, bei unseren Kollegen, ganz ehrlich, hat man die jemals nach dem Aussehen bewertet? Das war völlig egal, wie die Jungs aussehen, zum Beispiel. Ne?
Ja,
Genau.
ich finde es auch interessant, dass wir dieses Gespräch gerade so in diese Richtung geht, weil ja, ich meine, es gab damals, als ich Teenager war, das war in den 90er Jahren, du warst ja erst viel später in den Teenager-Jahren.
Viel, viel.
Weil zwischen uns liegen ja quasi Jahrzehnte. Nein, wir haben festgestellt, wir sind 8 Jahre voneinander entfernt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und
Richtig.
in dieser Zeit war ja dieses klassische Baywatch-Model, also so, ne,
Ja.
Pamela Anderson war irgendwie ein Schönheitsideal. Also blonde, lange Haare, schmale Taille, große Brüste, Hintern groß war noch gar nicht so ein Thema, aber vor allen Dingen halt sportlich und schlank.
Ja.
Und dass ich halt einen sehr weiblichen Körper früher schon hatte und das auch relativ früh sich so entwickelt hat. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich hatte einen bombastisch tollen Körper. Er war einfach sehr früh dran und ich habe leider damals keinen guten Umgang damit gefunden, das schon toll zu finden, sondern habe halt gedacht, naja, natürlich, wenn entweder die 14-jährigen Jungs mich auf meinen großen Busen reduzieren, dann muss es so sein. Oder wenn halt andere blöde Jungs sagen, die ist jetzt zu dick, dann ist es, also ich habe dem, was andere gesagt haben, sozusagen viel mehr Wert beigemessen als dem, was meine Eltern gesagt haben oder was ich selbst empfunden habe. Also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal endlich in so eine wirklich tolle Levi's reingepasst habe. Und das war Levi's Hosen waren oder Levi's Hosen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, waren damals immer so der heiße Scheiß. Ich kam aus der DDR, das heißt, da war das irgendwie sowieso alles so, oh mein Gott, Markenprodukte. Und dann hatte ich irgendwann endlich mal so eine Jeanshose und fand es auch
Ist das
wirklich
auch
gut
wirklich?
aussehend, stand vorm Spiegel und dachte, es sieht knallermäßig aus. Und dann gab es eine Person in der Schule, die gesagt hat, boah, ganz schön eng. Und danach habe ich diese Hose einfach nicht mehr angezogen. Weißt du,
Mir
also
geht
ich
es
will damit nur
genauso,
sagen,
ja.
warum hat nicht meine eigene Meinung zu meinem Spiegelbild viel mehr Wert gehabt als die Meinung von einer anderen Person aus einer Klasse, mit der ich nicht mal wirklich eng befreundet war? Und ich
Ja.
glaube, das passiert ganz oft. Gerade in diesem Alter, in diesem zarten Alter, in diesem Teenager, was im Teenageralter ist man ja auch so fragil, weil
Ja.
das Gehirn wird quasi umgebaut. Da sind ganz viele neue Hormone, die da auf einmal einschießen. Da passiert so viel. Da ist man halt relativ instabil emotional, wenn man nicht sowieso schon ein krasses Fundament an Liebe in sich trägt.
Ja. Und schon wahnsinnig gute Kindheitserfahrung gemacht hat, ohne jegliche oder wenig Traumatisierung, ne, im großen
Ja,
Stil.
ja. Ja, und auch dieses Zentrale, das Aussehen ist so extrem wichtig. Also ich habe irgendwann mal den Glaubenssatz entdeckt in mir, ich muss schön sein. Und dann habe ich so richtig rebelliert und gedacht, nee, ich muss überhaupt gar nicht schön sein. Ich kann schön sein, wenn ich will, aber ich muss nicht schön sein.
Sehr
Aber
gut.
das ist ja so in uns Frauen drin. Nee, ich würde jetzt einfach mal behaupten, in fast allen Frauen, die ich kenne.
Ja, bei mir ist das tatsächlich auch so, wenn ich mal so überdenke. Ja, und den gleichen Glaubenssatz hatte ich auch. Ich muss schön sein, um geliebt zu werden. Absolut. Ich habe es ja dann tatsächlich, ne, wo wir auch gerade von den Mechanismen sprechen, zu meinem ersten Beruf gemacht. Ne? Ich war so in dieser Welt auch drin oder in diesem Glaubenssatz, dass der irgendwie einen Teil meiner Identifikation, glaube ich, auf gesaugt hat. Ich kann es mir heute immer noch nicht ganz genau erklären, weil ich einfach zu nah dran bin. Ich bräuchte vielleicht einen Coach oder so, ich weiß nicht. Aber ich bräuchte jemanden, der von außen nochmal drauf guckt, weil bin dann tatsächlich Stylistin, Make-up-Artistin geworden und habe mich nur noch mit dem Äußeren beschäftigt von anderen Menschen. Mir hat das total geholfen, vielleicht weil es ein Stück weit Kontrolle wiedergegeben hat, bestimmt, ne? Weil wir ja in so eine Oma-Haltung dann auch geraten. Aber ich habe auch die Liebe für Ästhetik. Für das Schöne, also ich habe es quasi andersrum gedreht und habe die Liebe für Ästhetik entdeckt. Und genau, habe das dementsprechend seitdem sehr, sehr viel zelebriert. Das ist jetzt auch schon lange her. Ich habe das dann irgendwann aufgegeben, weil mir das nicht lieb genug war. Hat mir aber sehr, sehr viel gebracht, auch menschlich, weil ich habe so viele Menschen kennengelernt. Du sprichst ja mit den Menschen auch sehr viel, während du mit denen arbeitest. Und gleichzeitig hat es mir irgendwie geholfen, einen Teil davon hinter mir zu lassen, glaube ich, weil ich gesehen habe, es ist alles nur Show. Es ist alles nur Show am Ende des Tages. Am Ende des Tages ziehst du vielleicht die Wimpern aus oder die Haare und wäschst dein Gesicht, nimmst den Lippenstift ab und das bist dann du. Das ist die wahre, ne, Essenz deiner selbst. Das hört sich jetzt sehr,
Ja.
sehr
Naja,
raus,
und
was ich meine, ne?
ja, und hast du denn die Erfahrung gemacht, dass, also wenn ein Mensch morgens reinkommt, halt noch komplett ungestylt, ohne Schminke und alles, dass die Person sich auch verändert durch das Make-up?
Ja, und das war ein super spannender Prozess, auf jeden Fall. Und was mir aufgefallen ist, auch die Personen, die sich ja nackelig sozusagen im Gesicht deinen Händen anvertraut, die sind so offen. Ich habe nie offenere, teilweise im Coaching nicht so offene Gespräche mit den Menschen da gehabt, weil es war so, als würden sie sich dir komplett anvertrauen mit ihrem fragilsten Selbst. So ganz komisch. Ich kann dir das besonders nicht erklären, aber ich glaube, es ist bei Frauen wirklich bei allen so, ne? Wenn dann wirklich mal die Schminke runter ist oder ne, sie sich wirklich ganz frei zeigen. Das ist anders. Und das, also ich habe es einfach immer geliebt. Es ging gar nicht um diese Maskerade oder um dieses schön sein wollen müssen etc., sondern in dem Moment ging es einfach nur darum, dass eine Braut oder beim Shooting oder so hat die Person einfach in den Spiegel geguckt und dann war da dieses Lächeln und dieses auch schön. Und aber diesmal schön hat anders zu erleben, weißt du? Auch im Sinne von, wir wissen das alle, dass das hier nur, wir haben hier nur die Stärken enhanced, wir haben jetzt nichts und die Schwächen ein bisschen kaschiert, mehr haben wir nicht gemacht, aber das bist ja immer noch du. So, das war auch immer meine Art. Make-up, ne, zu verwenden. Und das hat irgendwas in mir auf jeden Fall geheilt. Und auch zu sehen, dass ich nicht alleine bin, dass es viele Frauen gibt, die dieses Fragile in sich tragen.
Ja,
Ja.
total. Und gab es denn mal Phasen, in denen du selbst auch stark das Äußerliche von anderen bewertet hast? Weil das passiert ja oft, dass wenn wir so reduziert werden darauf, dass wir dann irgendwann auch denken, naja, das ist etwas, wie wir durchs Leben gehen müssen. So wurde mir das ja vorgelebt. Also ist ja kein, das reflektiert man in der Regel ja auch nicht als Kind oder als Jugendliche, sondern man übernimmt es dann quasi als eine Art Muster.
Nee, das war bei mir genau gegenteilig. Also wenn jemand mal gesagt hat, oh, guck mal, die da, bin ich tatsächlich, war ich sofort getriggert. Und ich war richtig hart angetriggert und habe dann auch direkt gesagt, ey, das ganz ehrlich, das spielt überhaupt keine Rolle, wie diese Person ist. Also habe sie sofort verteidigt, auch wenn ich sie gar nicht kannte und es irgendjemand auf der Straße war. Aber ich habe direkt gedacht, wie unfair es ist. Wie fies einfach. Erstens werden wir einfach geboren mit diesem Aussehen. Und natürlich kann man was dagegen tun, Sport und Stretching, was weiß ich, die ganze Gedöns. Ne? Man kann natürlich viel machen. Aber im Endeffekt geht es doch nicht darum. Darum geht es echt nicht. Und ich kämpfe eigentlich seitdem immer wieder darum, ja, und ich mache mich auch total gerne hübsch. Und es gibt Tage, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Und es gibt mittlerweile viele Tage, wo ich gar keinen Bock drauf habe, weil ich mir denke, nö, im Homeoffice, egal. Aber es gibt auch Tage, wo ich das so als Stilmittel sozusagen nutze, weil ich mich einfach dann hübscher fühle. Nichtsdestotrotz, bei anderen Personen bin ich immer, das Komische ist, auch andere Personen sehe ich auch wie so durch so einen Weichfilter. Das merke ich total oft, dass ich, wenn ich Leuten begegne, für mich ist jeder Mensch schön. Das hört sich total spießig und kitschig an, aber es ist tatsächlich so, dass ich in jedem Mensch was Schönes finde, und mir dann selber eher abknapse, ne? So. Wie hast du das denn gemacht? Also ist das bei dir auch so, dass das in die Richtung gegangen ist oder doch eher in die andere, die du eben beschrieben hast?
Tatsächlich habe ich gemerkt, dass ich auch ganz schön bewertend durch die Gegend gegangen bin und das irgendwann mir bewusst geworden ist und ich gedacht habe, boah, das will ich überhaupt nicht. Also erstens will ich nicht permanent bewertet werden und zweitens will ich auch nicht andere ständig bewerten. Also ich habe dem ganzen Äußeren sehr, sehr, sehr viel Platz gegeben und sehr viel Raum gegeben. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich das nicht gut finde. Also, dass ich das zum Beispiel auch meinen Kindern nicht als Wert mitgeben will, dass das ein wichtiger Wert ist, wie Menschen aussehen. Und ich habe dann irgendwann auch festgestellt, wenn ich mich irgendwie von äußerlich schönen Menschen angezogen gefühlt habe, egal jetzt ob von Männern auf eine romantische Art und Weise oder von Frauen irgendwie auf eine Vorbildweise oder irgendwie oh, schöne Frau, mit der will ich befreundet sein. Dass diese Schönheit sich auch so, die kann sofort verpuffen in dem Moment, wo du mit einem Menschen redest und merkst, der ist charakterlich überhaupt nicht auf meiner Wellenlänge. Dass sich dann Schönheit auch wirklich, also so äußerliche Schönheit auch plötzlich wieder verändern kann. Also das, was du gesagt hast, dass du in der Lage bist, an jedem Menschen irgendwas Schönes zu sehen, so habe ich dann irgendwann festgestellt, ich kann auch an Menschen, die charakterlich nicht schön sind, die erstmal so wirken, als wenn sie schöne Menschen sind, so rein äußerlich, ne, wenn man sich nur die Hülle anguckt, dass diese Hülle sich plötzlich auch verändert, wenn ich merke, boah, da redet gerade jemand richtig Bullshit oder ich mag einfach nicht, wie sich das anfühlt. Und das fand ich auch einen spannenden Prozess, da so, ja, festzustellen, dass es ja eigentlich, also dass der Charakter und das, wie der Mensch sich gibt, noch viel, viel schöner oder eben auch hässlicher sein kann. Und dass es dann natürlich irgendwie ein Zusammenspiel gibt. Aber ja, ich habe tatsächlich viele Jahre einen sehr, sehr großen Wert darauf gegeben, wie Menschen aussehen und bedauere das manchmal auch, dass ich dadurch mir selbst halt auch ganz schön im Weg gestanden habe und bin froh darüber, dass ich da viel, viel neutraler geworden bin. Also ich kann nicht sagen, das ist immer weg. Aber ich merke es viel schneller und habe da eine viel größere Neutralität mittlerweile. Auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, du bist ja auch reflektiert genug zu erkennen, dass es aus deiner Wunde hervorgerufen wird, oder?
Genau,
Ne, das
ja.
ist.
Total. Ja. Und ich meine, klar, wenn man dann Kinder hat, ist es ja eh nochmal so ein Ding, dass man seine eigenen Werte nochmal überdenkt und sich überlegt, okay, ich habe da jetzt Kinder und die will ich irgendwie auf die Welt vorbereiten. Was sind eigentlich wirklich wichtige Werte, die ich denen mitgeben will?
Ja.
Und auch im Zuge dessen hat sich halt einfach ein bisschen was bei mir verändert, auf jeden Fall. Ja.
Hat sich
Vielleicht
deine
auch,
Sicht
weil,
auf, ja. Hat sich
sag
deine,
du
das
mal.
ist, finde ich jetzt sehr interessant, hat sich deine Sicht auf Schönheit auch verändert, seit du die Kids hast?
Ja, also zum einen weil ich durch diesen Schwangerschaftsprozess ja zweimal gegangen bin und auch gemerkt habe, wie sich ein Körper verändert. Also ich wusste das vorher natürlich, aber wenn du es halt selbst irgendwie in deinem eigenen Körper spürst, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Also dieses, der Körper wird so viel größer, aber auch dieses, fast schon wie Ehrfurcht vor so einem Körper haben, zu merken, was der eigentlich kann. Also ich meine, das ist ja das Natürlichste der Welt und trotzdem ist es halt auch, also aus meiner jetzigen Sicht, das Krasseste der Welt, was ich so erleben konnte. Nämlich, dass da halt einfach ein Leben in mir dran wächst und dass ich das gebären kann und ernähren kann. Also das fand ich, ist immer noch das Krasseste, was ich jemals erlebt habe. Und da hat sich mein Blick auf Körper schon verändert. Auch wenn es natürlich so ist, dass sich der Körper nachhaltig verändert, im Sinne von, es ist irgendwie alles irgendwie gedehnt und so weiter. Also ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen.
Auch kommen, erzähl.
Ach komm, lass mal drüber reden. Aber ja, da hat sich, also das war auf jeden Fall eins der einschneidenden Erlebnisse, die dazu geführt haben, dass sich mein Blick darauf verändert hat. Und auch, dass ich gedacht habe, ey, will ich weiterhin die ganze Zeit mit mir strugglen und irgendwie ständig in Frage stellen, ob das jetzt gut ist, ob ich das jetzt anziehen kann? Oder gibt es nicht doch wirklich was Wichtigeres? Und das heißt nicht, dass ich es nicht auch schön finde, mich irgendwie auf meine Art und Weise schön zu machen. Aber ich mache es halt nicht mehr für andere,
Ja.
sondern ich habe halt Bock, mich schön zu machen oder eben nicht schön zu machen. Aber zu entscheiden, will ich heute nach meinen Maßstäben schön sein oder will ich es halt nicht? Also diese Freiheit zu haben, das finde ich, macht sehr viel aus. Nicht ich muss, sondern ich will.
Wobei finde ich super, super schön. Wobei ich mich gerade frage, hast du diese Freiheit, wenn du denn das Kind wirklich frisch auf die Welt gebracht hast? Ich weiß, also ich höre von vielen, ich habe keine Kinder, deshalb weiß ich es nicht, aber ich höre ja ganz oft, Gott, ich bin froh, wenn ich alle 3 Wochen mal duschen kann mit dem kleinen Neuling. Und daher ist, also diese Freiheit kommt mit der Zeit. Deine Kids sind ja schon ein bisschen älter, richtig?
Ja, 11 und 9. Und nee, also ganz am Anfang, und da war auch nichts mit, ich fühle mich schön. Also das Wochenbett war jetzt eher nicht die Zeit, in der ich mich schön gefühlt habe. Ich weiß aber, dass meine mittlerweile sehr gute Freundin Caro, die meine Hebamme in beiden Schwangerschaften war, die immer wieder betont sie, wie schön Frauen sind im Geburtsprozess. Also sie sagt, die haben da sowas ganz Rohes und ich weiß nicht, ob ich jetzt ihre Worte treffe, aber sie hat ja schon, weiß ich nicht, wie viele hunderte Geburten begleitet und sie sagt, dass Frauen im Geburtsprozess wirklich aus ihrem Blickwinkel unglaublich schön und strahlend sind. Und das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich mich selbst nicht gesehen habe unter der Geburt. Ich
Schade,
habe auch
hast du
keine
keine
Fotos
Fotos
machen
gemacht?
lassen.
Na, ah, schade.
Naja, doch, es gibt ein paar vereinzelte Fotos, da kann ich das für mich nicht bestätigen.
Okay.
Aber ich meine, ne, da sind ja auch meine Filter drauf, also
Absolut.
meine mentalen, gedanklichen Filter. Ich müsste mal meinen Mann fragen, vielleicht, wie der das sieht, weil der war ja schon dabei. Ja, keine Ahnung, kann ich gar nicht so richtig was zu sagen. Ich weiß nur, was meine Freundin Caro hat sagt, die ja schon sehr, sehr viele Geburten begleitet hat. Aber nee, nach den Geburten habe ich definitiv nicht das Gefühl gehabt, ach Mensch, jetzt bin ich ja wirklich die schönste Frau der Welt. Ich habe gerade ein Kind bekommen. Ist eher so, ich liege den ganzen Tag im Bett rum und kann mich nicht ordentlich anziehen und so.
Und hier ist noch so ein bisschen Kotze von meinem Kleinen und cool.
Ja, ist ganz super.
Okay, ich versuche es nachzuempfinden. Aber das wird ja auch ganz oft in der Schwangerschaft gesagt, ne? Das heißt, es gibt diesen besonderen Glow, den Schwanger so mit sich haben. Da gibt es auch die Fraktion, die sagt, hier ist nichts mit Glow. Ich fühle mich einfach nur auf und nur noch schlecht. So.
Ja, ich meine, diesen Glow am Ende der Schwangerschaft, an den kann ich mich schon auch erinnern. Ich weiß, dass ich so, ich war immer eher in wärmeren Zeiten schwanger, so, also zum Schluss hin und so ein bisschen braun gebrannt und so. Doch, das kann ich auch erinnern, dass ich da eigentlich immer eher dachte, oh, schöne Haut, oh, schön, sieht irgendwie alles ganz schön aus, so. Danach halt nicht mehr. Naja.
Aber das ist vielleicht auch wieder die Wahrnehmung, die eigene, ne?
Total,
Wenn man wieder, ja.
ja. Ja, das ist eben das Ding mit diesem etwas schön finden. Also, du findest vermutlich auch nochmal andere Sachen schön, als ich sie schön finde. Und deswegen ist es ja so absurd, dass es da diese Normen gibt. Weil wir haben ja nun mal doch jeder einen eigenen Geschmack. Und da aber zu sagen, wir müssen uns in irgendwelche Normen reinpressen, wir müssen alle irgendwie Schlauchbootlippen haben und große Hintern und schmale Taillen und große Brüste. Hä? Also, wo ist denn da die
Ja.
Individualität?
Und das ändert sich auch alle paar Jahre, wie du eben sagtest, ne? Früher war es Pam Anderson mit dem großen Vorbau. Jetzt ist großer Vorbau gar nicht mehr so angesagt, dafür aber Kim Kardashians Hintern. Kleiner Wandel und ne? Eine andere Schönheits-OP an der Stelle. Dementsprechend, das ist noch nicht so lange her.
Ja, und das ist ja, glaube ich, auch eine richtig gefährliche Schönheits-OP,
Ja,
ne?
ja.
Diese Hintern-OP.
Total.
Ja, und ich meine, eine Frau von meinem Format, ich sage jetzt mal das bescheuerte Wort Format, wäre zu der Zeit, als die Rubensfrauen, wann war das? Keine Ahnung, vor 200 Jahren oder so. Also da war das halt das Schönheitsideal. In den 70ern war irgendwie dieser Heroin-Schick. Also das ändert sich eben immer wieder. Und ja, irgendwie ist es so absurd zu sagen, alle Frauen sollen halt in diese Kategorie passen und alle Männer irgendwie in diese Kategorie. Das funktioniert
Ja.
gar nicht. Aber wir machen uns halt trotzdem immer wieder fertig. Also wie oft erlebe ich Frauen im Coaching, die sagen, boah, ich bin so unglücklich, ich will endlich 10 Kilo abnehmen, weil dann bin ich endlich glücklicher. Nein. Bist du vermutlich nicht, wenn du 10 Kilo abnimmst und vor allen Dingen aber an deinem Mindset arbeitest. Also Mindset ist so ein kloppes Wort in dem Fall, sondern eher an deiner Einstellung zu dir selbst. Dann kannst du glücklicher sein. Und das kannst du aber jetzt schon anfangen zu sein. Und dafür musst du nicht die 10 Kilo abgenommen haben. Das mit dem Abnehmen kommt dann, wenn du mit dir selbst zufrieden bist und aus einem ganz anderen Grund abnehmen willst oder aus einem anderen Grund dich einfach anders anfängst zu ernähren und zu bewegen und auf dich achtest, dann kommt es. Aber dieses Wenn dann
Ja,
funktioniert nicht.
immer so ein Ziel, ne? In die Zukunft verlagert, was schwer zu erreichen und sehr unkonkret ist, ne? Ja.
Ja, total.
Da habe ich gerade nochmal gedacht, ja, wir haben halt tatsächlich auch total unterschiedliches Klientel, weil ich mittlerweile in meinem Alltag, ne, wenn ich so im Job bin, spielt das Aussehen ganz, also eigentlich nie eine Rolle. Maximal,
Ja,
wenn es irgendwie
spannend.
ins Dating reingeht, ne, dass ich Leuten helfe, das mache ich super
Ja.
gern. Leuten zu helfen, zu gucken, datingmäßig, was willst du anziehen? Lass uns deinen Kleiderschrank mal angucken. Hast du Bock auf ein bisschen Make-up? Lass es uns nicht übertreiben. Wie sind die Haare und so? Und auch mit den Männern mache ich das auch super gern. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, aber das ist eher so eine Randgruppe, sage ich jetzt mal. Die dürfte gerne noch größer werden. Und ansonsten geht es mir wirklich immer natürlich, weil du Body Love natürlich hast, ne? Als Fokus, geht es für mir gar nicht ums Aussehen, wirklich nur um die innere Entwicklung. Das finde ich gerade super spannend.
Spannend, ja, wirklich.
Wie unterschiedlich das ist, obwohl wir in einem selben Sektor sozusagen unterwegs
Ja,
sind, ne?
ja.
Ja, cool.
Aber das heißt, sind bei dir im Coaching eher Menschen, die schon ein Paar sind, oder sind es Menschen, die gerne in eine Beziehung gehen wollen oder die gerade aus einer Beziehung rauskommen? Was ist da so der Schwerpunkt?
Alles. Alles.
Oh,
Also
nice.
tatsächlich unterschiedlich, aber ganz oft Einzelpersonen, die wirklich auch was verändern wollen. Das ist meistens dieser treibende Part der Beziehung. Es ist ja meistens eine Person, so wie ich es zumindest erlebt habe bisher, die mehr Bock hat, sich weiterzuentwickeln, was für die Beziehung zu tun. Und ja, und das ist ja so, sobald du anfängst, mit dir selber zu arbeiten, arbeitest du automatisch für die Beziehung mit. Ne, in welche Richtung sich die Beziehung entwickelt, das ist natürlich eine andere Sache. Aber systemisch gesehen, ja, das weißt du ja selber, verändert sich wie in so einem Mobile natürlich auch
Ja.
die Außenwelt, wenn du an dir anfängst zu arbeiten und etwas für dich zu tun. Und auch da wieder Thema Schönheit, wie viel schöner fühlst du dich, wenn du an dir und deinen Glaubenssätzen gearbeitet hast und dich endlich mal akzeptieren kannst oder als attraktiv oder
Ja, absolut.
ja, so anmutig wahrnehmen
Total.
kannst.
Ja.
Und das wirkt sich wiederum natürlich aus und ändert komplett die Dynamik. Deshalb, auch das bringt schon viel, wenn eine Person zum Coaching kommt. Aber am liebsten arbeite ich mit Paaren, wo man noch so ein bisschen, die vielleicht schon was erlebt haben gemeinsam, die auch schon ein bisschen Streit haben oder vielleicht auch daran zweifeln, ob das noch Sinn ergibt. Aber trotzdem, dass man genau gemeinsam hingucken kann. Hey, vielleicht sind es manchmal nur kleine Tools. Ist es die Kommunikation? Ist es vielleicht auch eine größere Geschichte? Gibt es einfach Möglichkeiten, die man besprechen kann? Also, das ist auch schon mehr die psychologische Beratung, die dann da reingeht. Das ist kein klassisches Coaching mehr, ne? Das ist der Coachie trägt zwar die Wahrheit in sich, wie es auch beim
Ja.
Coaching der Fall ist. Aber du unterstützt natürlich mit Expertenwissen, um zu gucken, als quasi dritte objektive Instanz, die nicht mit drin ist, nicht im blinden Fleck sozusagen. Und allein das gibt eine andere Position, weil man natürlich von oben drauf schaut und nicht emotional involviert ist. Genau.
Ja.
Und da kann man halt gucken, gibt es hier, was sind hier die Themen? Manchmal sind es nur zwei, drei Sachen, die so viel verändern können, wenn man gemeinsam eine Lösung findet, die man vorher einfach so nicht auf dem Schirm hatte, weil man im blinden Fleck war. Das
Ja,
ist sehr,
total.
sehr spannend.
Ja.
Ja.
Ja, ich finde auch ganz spannend, dass du es das nochmal sagst mit dem System, weil auch eine Zweierbeziehung ist ja ein System miteinander. Oder
Ja.
und in dem Moment, wo eine Person, egal jetzt welche Person von beiden, etwas verändert, kann es nicht mehr die gleiche Dynamik haben wie vorher.
Ja.
Und dann ist es natürlich spannend zu beobachten, okay, läuft es jetzt runder oder läuft es jetzt erst recht unrund oder was passiert hier? Wie ist jetzt die Dynamik zwischen den beiden Menschen? Aber es kann halt nicht gleich bleiben. Irgendwie muss die andere Person mit oder nachziehen und wo es dann hinführt, ja, das zeigt sich dann halt im Laufe des Prozesses. Aber deswegen finde ich es ganz cool, dass du sagst, es kann auch schon reichen am Anfang, wenn einfach eine Person sagt, okay, mir reicht's, ich will was verändern.
Ja, man sagt ja immer, da bin ich auch Fan von, dass man sagt, ja, 50-50. Ne? Jeder hat seinen Anteil zu geben. Es kann nicht sein, dass eine Person, und das sehe ich sehr oft, dann sagt, so, jetzt ziehe ich das für uns beide durch und genau da gucke ich dann hin und sage, ah, okay, wo erkennst du denn das? Alles immer alleine durchziehen zu müssen. Ne? Für den, ja, für den Ha Harmoniehaushalt sorgen zu müssen, alleinig, ohne Unterstützung, ohne Teamgefühl. Genau, das könnte zum Beispiel ein Thema sein und trotzdem bin ich auch der Auffassung, dass es auch mal sein kann, dass eine Person, wenn die mal einfach mental ein bisschen stärker ist oder einfach, der es eine Zeit lang einfach richtig gut geht und die Energie für zwei hat, sozusagen, dass diese Person dann 70 bis 80% gibt und die andere dann nur 20 oder 30. Aber dann muss es natürlich oder sollte es im besten Fall auch einen Ausgleich geben. Und später sollte dann, ne, die andere Person einfach ein bisschen prozentual sozusagen mehr geben. Das hört sich jetzt sehr technisch an, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine,
Ja,
ne? Einfach eine
total.
gesunde Dynamik ist, und nicht eine Person immer die Vorreiterin oder der Vorreiter ist, der immer alles, ja, leistet, weil dann ist man irgendwann nicht mehr auf Augenhöhe. Und das funktioniert auf Dauer tatsächlich, habe ich das noch nicht erlebt, ja, oder selten.
Kommen dann auch Menschen zu dir, die irgendwie gerade aus einer Beziehung rauskommen und so total Liebeskummer haben und eigentlich gar nicht so richtig wissen, wie es weitergehen soll oder warum sie immer wieder in die gleiche Falle tappen? Falle jetzt in Anführungsstrichen.
Ja. Ja, ganz besonders die Menschen kommen tatsächlich zu mir. Ganz oft Frauen, die sagen, das ist so ein Klassiker tatsächlich, wenn ich mir so ein bisschen das mal überlege. Also das ist dieses, ich verliebe mich immer in Männer, die ich nicht haben kann oder ne, die für eine Beziehung sind oder woanders leben oder. Also die für mich erstmal so nicht für eine Beziehung zu haben sind. Finde aber Männer, die total available sind und eigentlich good on paper, sagt man ja, ne? Eigentlich so ein Superman auf Papier ist, gut aussehen, charmant, Akademiker und so weiter und lustig und so weiter. Die ganzen Ak Sachen, ne? Selbst wenn er die mitbringt, der könnte vor mir stehen, ich finde den super langweilig. Und da kann man hingucken, weil ganz oft ist das man nennt es die disorientierte Bindungs Störung oder Bindungsstil sozusagen. Es gibt ja verschiedene Bindungsstile, mit denen ich dann auch arbeite. Erstmal zum Verständnis, ne, auf der Beratungsebene, aber dann auch zu gucken, ah krass, wenn ich das weiß, dann natürlich zu deep zu diven, so was mein Fokus ist, ne, in die Tiefe zu gehen, ins Unterbewusste, weil man da ja die Veränderung auch so gut forcieren und in Gang setzen kann. Und da dann tatsächlich zu gucken, okay, ich habe diesen Stil, wie können wir das jetzt an der Wurzel packen und nochmal in eine Richtung bringen, dass es für dich angenehm ist, dass du vielleicht auch mal Otto von nebenan, den attraktiven Otto, good on paper, ja, dich vielleicht verliebst oder dem du tatsächlich auch mal eine Chance gibst und nicht gähnend nach dem zweiten Date da sitzt.
Finde
Weil es
ich ein
halt nicht
total
viel damit
spannendes Thema.
zu tun hat. Ja.
Das heißt also, so ein klassisches Muster, die Frau will gern den Mann, den sie nicht kriegen kann.
Ja.
Der Typ, der good on paper ist, der ist zu langweilig. Und ihr guckt im Coaching, warum brauchst du nur dieses Verhalten, dass du immer das Gefühl haben musst, du musst kämpfen, also weil das steckt ja vermutlich dahinter. Ich bin nicht gut
Ja.
genug für, also das ist jetzt so mein Blick darauf, ich habe ja gar keine Ahnung davon, aber das finde ich spannend. Und ist es dann so, dass tatsächlich nach dem Coaching Otto eine Chance hat? Wenn wir jetzt mal bei Otto bleiben.
Otto hat eine Chance. Es ist
Wow.
natürlich ein längerer Weg, aber Otto hat eine Chance, weil dein Blick wird anders. Es ist, als würdest du wie so einen Liebesmagneten haben und dein Liebesmagnet kann plötzlich andocken. Also das, was du gesagt hast, ist eins der Teile. Ganz oft erlebe ich aber einfach ganz große Schutzmechanismen. Ich arbeite ja viel mit den inneren Anteilen und dann musst du es dir so vorstellen, wenn du arbeitest ja auch mit inneren Anteilen, aber bei der speziellen Arbeit, die ich mit denen mache, ich kombiniere immer so ein paar Sachen, ist es so, dass wir nehmen quasi den einen Anteil, den bitte ich auf die Bühne. Und zwar den oder auch alle, es können auch 10 oder 20 oder 100 sein, die was dagegen haben, dass du mit Otto zusammenkommst. Und dann, das sind die bindungsängstlichen Teile. Und das, die sagen ganz oft, nee, nee, das ist viel zu gefährlich, weil Mama hat doch damals gesagt, dass sich eh keiner lieben wird. Zum Beispiel Glaubenssatz. Aha, spannend. Und dann können wir reingehen und mit diesem Teil zum Beispiel arbeiten und da auf der Ebene was lösen, und zwar diesen Satz. Weil der schützt dich ja vor einer Gefahr, die nicht mehr real ist. Das ist das Denken der Teile, weil die sind super liebevoll und haben sich dein Leben lang um dich gekümmert, aber sie denken, du bist 3 oder 4 oder 5. Sie haben nicht verstanden, dass du erwachsen geworden bist. Und mit diesen Sachen kann man super arbeiten. Da kann man genau gucken, okay, welcher Teil hat hier was zu sagen? Und dadurch kann man diese Schutzmauern abbauen. Ich habe genau ein ganz spannendes Beispiel, vielleicht mal, vielleicht interessiert dich das. Genau, und
Total.
zwar habe ich einen männlichen Kunden, der Mitte 30 ist, und der hat mal zu mir gesagt, ich würde total gerne mich verlieben. Ich habe mich noch nie so richtig verliebt. Na, und ich finde Frauen einfach generell nicht so spannend und interessant. Und das kann natürlich irgendwas Körperliches sein, auch generell einfach eine Asexualität. Nichtsdestotrotz hatte er die ganze Zeit so ein Gespür, irgendwas stimmt nicht. Das sind also ähnlich auch gemünzt. Ne? Da waren auch attraktive Frauen in seinem Umfeld. Er fand die auch sexuell attraktiv. Wir haben auch darüber gesprochen. Er hat auch masturbiert und so. Also es war alles in Ordnung. Er fand die schon sexuell attraktiv, aber die romantischen Gefühle kamen nicht hoch. Was wir dann im Endeffekt gemacht haben, wir haben auch da wieder die Teile auf die Bühne gebeten. Und siehe da hat ein Teil, weil das ist so spannend, das Unterbewusstsein hat alles zellulär gespeichert, alles, jede Millisekunde, prä- und perinatal. Aber das weißt du ja selber, ne? Du bist ja epigenetisch gut dabei. Genau, und diese Teile zum Beispiel können dir dann sagen, bei ihm war es so, die haben dem ein Bild gezeigt oder wie so ein kleines Video, eine Erinnerung, als er klein war und die Oma gestorben ist. Und das hat so wehgetan am Grabstand, der da als Junge. Also du fragst dann wirklich diesen Teil, zeig mir eine Erinnerung, zeig mir, woher, wann bist du entstanden? Dann wird diese Erinnerung gezeigt. Das ist einfach ein Bild, was du kriegst. Manchmal sind es auch Töne, aber es ist meistens ein Bild. Und dann hat er das gesehen und hat dann erstmal natürlich die Erkenntnis gewonnen. Das ist natürlich toll, aber meistens notiere ich das, weil die meisten sind so in Trance, dass sie das, ist ja sonst hypnotisch, nicht mehr ganz wissen. Und dann kann man mit diesem Teil arbeiten, mit dem in die Heilung gehen, mit dem geben, was er eigentlich gebraucht hätte. Vielleicht hätte er Nähe gebraucht. Dadurch kann er die Schutzmauer runterfahren. Und in dem Moment, wenn die Heilung eintritt, ist natürlich auch keine Mauer mehr vor dem Herzen, und dann gibt es keine Ausreden mehr für das Mindset sozusagen. Das heißt, dann kann da die Frau kommen, so war es jetzt auch bei ihm, und dann kann da Liebe entstehen oder Verliebtheit, weil die Mauer weg ist. Genauso wie mir
Das
gerade so.
heißt, also ich versuche es nur noch mal für die Hörenden zusammenzufassen. Das heißt also, in der Regel ist es so, dass ich den Otto deswegen nicht angucken würde, weil da könnte ja wirklich was draus werden. Das will ich aber eigentlich unbewusst gar nicht, weil dann könnte mir ja was passieren. Also bleibe ich lieber in der Phase, ja, ich schwärme für jemanden, wo ich eh weiß, es wird nichts oder der wird mir eh wehtun und deswegen wird es irgendwann auseinanderbrechen. Das ist sicherer für mich, weil da muss ich mich nicht full body drauf einlassen.
Das ist auf jeden Fall einer der Geschichten, und diese Reinszenierung. Also du, ohne es zu wollen, reinszenierst du quasi wie so ein Schauspiel dein Leben, was du damals als Kind erlebt hast, die ganzen Glaubenssätze, alles, was du mit Mama und Papa erlebt hast, wie kalt waren die, wie warm waren die, wurdest du vielleicht missbraucht, emotional, sexuell oder generell. Ne? Das sind alles Themen, die natürlich mit reinspielen. Und genau, wenn ich jetzt zum Beispiel gewohnt bin, mit einer kalten Mutter aufgewachsen zu sein oder mit einem kalten Vater, das ist genderunspezifisch, aber eine Bezugsperson hatte, selbst kann auch meine Tante sein, bei der ich aufgewachsen bin. Wenn ich so eine Person in meinem Umfeld hatte und gelernt habe, das ist Liebe, dann finde ich tatsächlich Menschen anziehend und spannend, die mir genau das widerspiegeln. Also die nicht gut mit mir umgehen, weil das der sogenannte Stallgeruch ist. Ne? Danach gehe ich dann quasi unbewusst und sehne mich aber vom Herzen eigentlich nach was ganz anderem. Also da spielen die beiden Faktoren hauptsächlich eine Rolle. Es gibt natürlich noch ein paar andere Nebenfaktoren, aber ja,
Spannend,
genauso
ja.
ist das. Ja, und
Ja.
dann kennst du das, wenn so oft zu dir Leute vielleicht auch mal sagen, auch im Privaten, ach, ich verstehe das nicht, das kann doch nicht sein, ich will doch unbedingt eine Beziehung, ich will doch, aber dein
Ja,
Unterbewusstsein ist viel
total.
schlauer, weil du kannst, egal, das sind 5%, die du im Tag in der Kognition lebst. Das heißt, du kannst noch so viel wollen wie im Sport, ne, um mal wieder bei
Ja.
deinem zu bleiben. Du kannst dir noch so oft sagen, ja, ich treibe jetzt Sport, weil ich weiß, das ist total gesund und ich muss abnehmen, weil meine Werte sind schlecht, bla bla. Wenn dein Unterbewusstsein Glaubenssatz hat, dass Sport blöd ist, weil du beim Sport schon mal ausgelacht wurdest als Kind oder so, werden dich keine 10 Cent dahin bringen.
Genau, dann, also wenn das sozusagen nicht aufgelöst wird und wenn dann vor allen Dingen auch der Glaubenssatz ist, ich kann auch vielleicht zum Beispiel keinen Sport oder Menschen behandeln mich dann schlecht, Genau, dann wird es vielleicht mal 2, 3 Wochen funktionieren und dann wirst du wieder in deine alten, oder dann ist es oft so, dass man in die alten Muster zurückverfällt. Nicht immer. Es kann sich natürlich auch alles verändern, das stimmt schon, aber in der Regel ist es so, dass es tiefer gehen sollte, um etwas aufzulösen und wirklich was verändern zu können. Und das mit dem Stallgeruch, das finde ich einen lustigen Begriff. Also ich habe das als Kind ja erlebt, dass meine Eltern sich getrennt haben und mein Vater dann weggegangen ist, also so auch ins Ausland gegangen ist. Und ich dann irgendwann festgestellt habe, dass ich immer, wenn ich irgendwie Beziehungen hatte mit Typen, dass so dieses Klassische war, die haben mit mir Schluss gemacht. Und ich dann irgendwann mit Mitte, Ende 20 da saß und so gesagt habe, immer werde ich verlassen. Und es war natürlich genau dieses Muster, was sich wiederholt hat. Und das zu verstehen, dass ich da offensichtlich in Beziehung gegangen bin, völlig unbewusst und alles dafür getan habe, also auch das kann, ne, da gibt es ja gar keinen Vorwurf gegen mich, weil ich habe das ja nicht bewusst getan, aber ich kann mittlerweile sehen, was ich gemacht habe, um sozusagen in die Situation zu kommen, nicht mehr, dass der Mann dann nicht mehr mit mir zusammen sein wollte. Und im Nachhinein sage ich, ich wollte es eigentlich auch nicht. Also da war sozusagen schon so ein unbewusstes Muster. Aber das zu verstehen, dass ich quasi das immer wieder, wie hast du es gesagt, reinszeniert habe.
Genau, ja, du hast dir deine Schauspieler sozusagen auf die Bühne geholt und dann das reinszeniert. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, was ich oft, das ist aber nur ein Gedankengang von mir, das ist nichts, ne, das ist jetzt nicht festgesetzt, aber was mir sehr oft aufgefallen ist in letzter Zeit, dass oft Leute zu mir kommen und sagen, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe die betrogen, ich weiß nicht warum, so bin ich doch eigentlich gar nicht. Und dann habe ich mir wirklich oft die Frage gestellt, bist du gerade für sie der Schauspieler in ihrem Spiel? Musst du gerade das für sie reinszenieren? Kann das sein? Da bin ich noch, ich knabber da noch dran, aber ich finde es einfach einen sehr, sehr interessanten Gedankengang. Und I feel you so much, ich habe genau das gleiche gemacht, ich habe so lange torpediert. Und wenn die Männer dann doch nicht gegangen sind in der Partnerschaft, habe ich irgendwann, wenn gar nichts mehr ging, doch selber dann die Reißleine gezogen. Aber bis dahin konnte ich natürlich richtig schön torpedieren, bis die Beziehung ausgefranst war und dann, ne, ich mir meinen eigenen Scherbenhaufen da genau getan habe, weil ich genau das gleiche Muster wie du, dieses verlassen werden. Genau, und man muss ja natürlich sagen, wenn man das so ein bisschen kulturell mitnehmen, nicht ganz kulturell, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Ahnenlinie auch reingehen, wir sind ja ungefähr gleich alt, haben wir rausgefunden, und unsere Eltern oder generell so unsere Generation, das ist ja tatsächlich so, dass wir eine ganz hohe Alleinerziehendenrate haben, was die Mütter angeht. Was natürlich extrem oft dann vorkommt, ist, dass die Männer, Thema weibliche und männliche Energie, die männliche Energie abspalten oder die als nicht toll empfinden, ne, in Anführungszeichen. Sprich, wenn ich einen Papa hatte, der weggegangen ist, der nicht cool zu mir war, der mich nicht so behandelt hat, wie ich wollte, dann spaltest du als Mann ja diese Männlichkeit ab. Und was daraus resultiert, ist, dass du später nicht im Job Fuß fassen kannst und oder Beziehungen auch genauso lebst. Das heißt, auch da wieder genderunspezifisch, wenn dein Papa sehr, sehr kalt war oder weg war, kann es sein, dass du auf Frauen stehst oder die anziehst, wieder das gleiche Schema, die auch sehr kühl sind oder die Nähe nicht zulassen können und du bist in deinem Leid, in deiner Leidspirale drin, und kannst aber daraus, wenn du das erkennst. Erkenntnis, hat meine Lieblingsdozentin immer gesagt, sind 50% des Weges.
Ey, Erkenntnis ist
Ja.
so krass wichtig. Das werde ich
Ja.
auch nie müde zu sagen. Vor allem steht, dass du es erkennst, weil dein Unterbewusstsein ist einfach so groß.
Und so
Und
klug, ja, und
so
so
klug.
komplex.
Ja,
Voll.
als du vorhin gesagt hast, naja, die sind dann in so einem hypnotischen Zustand und manchmal erinnern sie sich nicht mehr daran. Da habe ich so gedacht, ja, das ist auch eins einer der Sätze, der mir damals in der ersten Coaching-Ausbildung gesagt wurde, darauf zu vertrauen, was auch immer für ein Bild oder für ein Gefühl oder für eine Farbe oder für einen Geschmack das Unterbewusstsein hochgibt. Vertrau darauf, auch wenn es absurd sein mag, ne? Aber vertrau darauf, das Unterbewusstsein schickt dir genau die richtige Information. Auch wenn die erstmal, also wenn ich jetzt mit meinem Coachie in der Situation bin, dass ich den durch so eine Meditation führe und dann auch Fragen stelle und so und sage, was siehst du da gerade, was spürst du da gerade, was hörst du da gerade, oder dann bestärke ich dich auch immer und sag mir bitte das Erste, was du wahrnimmst. Auch wenn es erstmal so aussieht, als wenn es nichts mit dem zu tun hat, was wir hier gerade besprechen. Aber das habe ich echt gelernt in den letzten Jahren. Wir können darauf vertrauen. Das Unterbewusst ist richtig, richtig geil und richtig, richtig gut. Es schickt nur das, was man wirklich verarbeiten kann gerade. Es schickt genau die richtige Information. Und jetzt gilt es, das zu dekodieren und zu verstehen. Aber man kann und sollte unbedingt damit arbeiten und darauf vertrauen, dass es schon genau das Richtige ist.
Aber wenn es nach mir gehen würde, dann gäbe es echt so Bewusstseins- oder Unterbewusstseinsschulen oder Unbewusstseinsschulen, fände ich super cool, dass uns das halt nie beigebracht wird. Ne, erstmal Beziehungsdynamiken, weil dann wäre unsere Welt wahrscheinlich eine andere. Da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen idealistisch, aber ich glaube, das könnte sehr gut sein, wenn ich
Ja,
mich
auf derselben
dran
Ebene
erinnere.
auch, ja.
Ja, und andererseits eine Schule oder ne, diese Bildarbeit, dass man das auch so ein bisschen gelehrt bekommt, ne? Allein diese Bilder zu dekodieren, wie du schon sagst, und auch Träume. Genau das Gleiche. Es gibt ja Stämme, die wirklich nur darauf spezialisiert sind, also wo es immer eine Traumdeutungsperson gibt, die darauf spezialisiert sind, wirklich nur die Träume zu deuten. Und das, ich habe jetzt vor kurzem nochmal gelesen, dass wir in unserer 3D-Welt tatsächlich schon alles träumen, was passieren wird. Also wir träumen erst die Realität, bevor sie in 3D sozusagen hier auftritt. Das fand ich auch nochmal sehr spannend, weil ich tatsächlich auch schon immer dachte, ich habe so Philosoph nicht so Träume, die schon so ein bisschen was vorhersagen, aber ja, vielleicht war das einfach schon so der Vorgänger, ich weiß es nicht. Aber auch da geht es ja um Bilder, ne? Und um das, was dein Unterbewusstsein zeigt.
Und was du halt damit anfangen kannst. Ich meine, es wird auch genug
Ja.
Menschen geben, die sagen, hä, alles Schwachsinn. Das ist einfach nur ein Verarbeitungsmechanismus, der Traum. Und ich beschäftige mich nicht weiter damit. Also ich habe, bevor ich mit der Coaching-Welt zu tun hatte, auch nie wirklich irgendwie über mein Unterbewusstes nachgedacht. Als mir dann aber vor, ich glaube, 6 Jahren das erste Mal gesagt wurde, also für all deine Probleme, die du so hast, stecken die Antworten in dir. Das war wie so ein, weiß ich nicht, wie so, also es war eine große, riesengroße Erleichterung. So, hä, wirklich? Und ich konnte es noch gar nicht fassen, was wirklich damit gemeint ist. Aber mein Körper hat sofort darauf reagiert mit einer totalen Erleichterung.
Ja,
Dann
schön.
war halt nur die Frage, okay, wie komme ich denn an die Antworten ran? Und das ist auch so
Ja.
ein geiler Punkt, zu verstehen, dass wir selbst super spannend sind für uns selbst. Wenn wir uns auf uns einlassen. Also heutzutage in der digitalen Welt ist es ja so, dass wir eigentlich permanent uns mit anderen, also mit mehreren Dingen gleichzeitig beschäftigen und noch meistens noch ein Second Screen in der Hand haben und irgendwie alles Mögliche zur gleichen Zeit machen. Also Langeweile ist irgendwie ja sehr, sehr, sehr selten geworden.
Ja.
Aber zu kapieren, dass ich für mich super interessant bin und überhaupt nicht langweilig, weil da ganz, ganz viel in mir selbst zu entdecken ist, finde ich eine total geile Erkenntnis. Man muss sich halt nur drauf einlassen. Und meine Schwester meinte letztens, boah, du bist voll mutig. Ich so, hä, wieso bin ich mutig? Naja, weil du dich so mit dir beschäftigst. Und da ist mir überhaupt erst klar geworden, naja, okay, das hat vielleicht auch was mit Mut zu tun, weil viele irgendwie auch Angst vor den Tiefen haben, die sie in sich entdecken könnten, vor den Erlebnissen, die sie vielleicht verdrängt haben oder so. Und da auch nochmal zu bestärken und zu sagen, all das, was du Schlimmes erlebt hast, hast du ja schon überlebt, sonst wärst du nicht
Ja.
hier. Und dein Unterbewusstes ist auch da schlau genug zu sagen, es schickt dir nur das, was du auch wirklich gerade handeln kannst und nicht. Also ich spreche jetzt nicht von einer tiefen Traumaarbeit, ne? Das hat mit Coaching nichts zu tun. Sollten Coaches auch nicht rangehen. Aber in der Regel schickt dir dein Unterbewusstes ja in so Coaching-Sitzungen immer nur die Dinge, die du auch wirklich gerade handeln kannst. Da auch ein Vertrauen drin zu haben, auch als Coach. Finde ich es super wichtig.
Gott, on point, absolut. Absolut kann ich alles genauso unterstreichen. Ich finde auch, es ist so ein Tool der Selbstermächtigung. Na, man kommt raus aus diesem Opfermodus, aus diesem Ohnmachtsmodus vielleicht auch und geht in die Selbstermächtigung, kann selber bestimmen. Ich sage jetzt nicht, dass es super einfach ist, ne? Wir machen ja beide auch Coaching, also lassen uns ja auch coachen und das ist teilweise auch, wo ich auch manchmal denke, wuch, hätte es vielleicht nicht sein müssen. Also im Sinne von, natürlich bin ich daher sehr happy, aber manchmal ist es schon, sind das Tiefen, die man natürlich erstmal integrieren muss. Zum Beispiel habe ich jetzt ein paar Coping-Mechanismen aufgedeckt und da musst du erstmal was Neues an die Stelle, musst du erstmal was Neues kommen. Also Coping-Mechanismen auch für die Zuhörer sind quasi, wenn du was Doofes erlebt hast als Kind, ne, Traumata, dann entwickelst du eine Strategie, um das zu überleben und halt besser klarzukommen. Und diese Strategien, das sind ja wie so Symptome, die nimmst du halt später mit ins Erwachsenenleben und dann sind die halt nicht mehr unbedingt dienlich. Da haben wir wieder diese Teile, ne, die nicht verstanden haben, dass du erwachsen geworden bist. Also manche Sachen sind dann noch dienlich, manche sind aber einfach auch tatsächlich sogar hinderlich oder da gibt es einen gewissen Leid. Genau, und ich habe, jeder von uns hat diese Coping-Mechanismen, diese Strategien, die er aufgebaut hat. Allein wenn du zockst den ganzen Tag, ist das schon wieder eine Strategie, um dich abzulenken von dir selbst. Genau, wie die Shopping-Sucht zum Beispiel oder so. Und genau, ich habe da jetzt was, bin an so einem Kernthema dran und habe tatsächlich die Coping-Mechanismen dahingehend schon so ein bisschen eingeleitet, dass die jetzt abgebaut werden und da noch keine neuen auf dem Weg sind, ist das nicht easy. Ganz ehrlich, das ist nicht easy. Und ja, das beeinträchtigt einen. Aber was ich bisher immer erlebt habe, und das ist das, was mich so antreibt in der Arbeit, ist, dass die Klienten oder ich auch selber immer wie ein Phönix im Endeffekt aus der Asche heraussteige und es einem besser geht als je zuvor. Man das Gefühl hat, etwas ist von einem abgefallen, ne? So eine Last ist abgefallen und man wird mehr zu sich selbst und dem wahren Kern, der man eigentlich wirklich ist, zu, ne? Dem wahren Sein. Genau.
Total. Ja, und ich meine, ich wollte jetzt auch nicht damit sagen, das ist ja super easy und alles ist immer nur gut, aber es lohnt sich so, sich selbst besser kennenzulernen. Also für mich ist es wirklich ein mir näher kommen, mich selbst besser kennenzulernen und mich besser zu verstehen. Und jedes Mal, wenn ich wieder ein Stück mehr über mich selbst verstanden habe, kann ich einfach noch ein schöneres Leben führen. Und das ist auch die Erfahrung, die ich mit den Menschen mache, mit denen ich arbeite, dass es immer lohnenswert ist, dahin zu gucken und sich selbst besser kennenzulernen, besser zu verstehen, seine eigenen Bedürfnisse besser zu verstehen. Auch da werde ich nicht müde, das immer wieder zu sagen.
Ja.
Das ist, ja, seine eigenen, also wie du es ja auch gerade nochmal gesagt hast, seine eigenen Handlungen auch zu verstehen. Warum handle ich immer wieder gegen das, was ich eigentlich tun will? Warum esse ich die Schokolade immer wieder, obwohl ich weiß, sie tut mir nicht gut,
Ja.
sie liegt mir schwer im Magen oder was auch immer? Warum mache ich das immer wieder? Und da gibt es Antworten drauf, aber nur in dir. Die kann dir niemand von außen sagen. Es können Thesen aufgestellt werden, es können Ideen entwickelt werden, aber die wirkliche Antwort, die findest du nur in dir. Wenn du sagst, ich will diese Schokolade abends nicht mehr essen, wirst du die Antwort darauf nur in dir finden, wie du das auflösen kannst. Und da gibt es dann halt Menschen an deiner Seite, die dir helfen können, auf die Antwort zu stoßen, weil die findet man tatsächlich manchmal nicht alleine. Und da ist es super wichtig, dann auch begleitende Menschen an der Seite zu haben oder diese Coping-Mechanismen, von denen du gesprochen hast, die aufzudecken und zu verstehen, ah, das ist was, was ich mit mir rumschleppe seit Jahrzehnten, weil es damals gut war, dass ich diese Strategie entwickelt habe. Aber jetzt brauche ich die gar nicht mehr. So eine Sache aufzudecken, das stimmt, das ist echt nicht einfach alleine. Das ist halt dieser Blindspot. Aber trotzdem findest du nur in dir die Antwort. Mit Hilfe meistens. Ne?
Absolut. Und das, was du eben gesagt hast, ne, dass es muss auch nicht immer schwer sein. Ja, ich plädiere auch für mehr Leichtigkeit und es darf auch leicht sein. Wie sagt man im NLP auch, genau, es darf leicht sein und schnell gehen. Würde mein Dozent wahrscheinlich killen. Nein, es darf auch leicht sein im Coaching tatsächlich, weil wenn wir. Und das ist das, was du, glaube ich, eben meintest mit, die Seele bringt nur so viel hervor, sozusagen. Also die deckt das auf, was zu dem Zeitpunkt tragbar für dich ist.
Genau.
Deshalb braucht man, als ich das mal gehört habe, dachte ich mir, ja, brauche ich mir gar keine Sorgen mehr machen. Wovor denn? Wofür denn?
Richtig.
Und das aber zu mischen, genau, aber es gibt halt auch Zeiten, wo die Seele so klug ist und merkt, dann kommst du vielleicht nicht an ein krasses Kernthema ran, was auch nicht immer dran ist, sondern. Dann geht es vielleicht in eine leichtere Session, dann wird es ein bisschen buttriger, ein bisschen weicher und auch das ist total gut. Und diese, auch da wieder wie Ebbe und Flut, ne? Wie was wir eben hatten mit den Paaren, da schließt sich wieder der Kreis, diese 70, 80% und 20, 30. Mal ist es super intensiv und deep, da wenn du denkst so, wow, was war das denn für ein Ride gerade? Ne? Hatte ich letzte Woche erst. Und dann gibt es aber mal eine Session, wo du selber merkst so, das war jetzt aber voll entspannt, ist da jetzt überhaupt was passiert? Und nachher, das danach merkst du, da ist ganz schön viel passiert, aber die Session war total fluffig.
Ja,
Also,
ja, ja.
vielleicht auch zusammen. Und da ist auch die Seele wieder der beste Wegweiser. Ja, die weiß es selbst auch wieder am besten, was geht und
Ja,
was geht.
total. Und das habe ich letztens sogar erlebt. Wir hatten ja die Situation, dass wir in der Ausbildung auch als Mentorinnen Coachings gegeben haben. Also so eine Art Demo-Coaching. Und da hatte ich nämlich die Situation auch, dass ich ein Coaching mit einer Frau gehabt habe, was sich wirklich leicht angefühlt hat. Und tatsächlich ging es in dem Coaching auch um das Thema Leichtigkeit. Und dann haben wir danach so ein bisschen hin und her diskutiert, auch mit den Teilnehmern. Ja, war das vielleicht zu leicht? Ist es vielleicht zu einfach gewesen? Hat die Person vielleicht da einen Coping-Mechanismus angewendet im Sinne von, ah ja, ich will es mir jetzt hier zu leicht machen und da hat der Deep Dive gefehlt. Und das ist aber genau der Punkt. Manchmal geht es super tief, manchmal bleibt es auch erstmal gefühlt an der Oberfläche, aber dann ist man da vielleicht schon so nah dran gewesen. Oder manchmal ist es auch schön, es einfach, wie du gerade so schön gesagt hast, fluffig und buttrig zu haben. Und trotzdem, die Zeit danach ist ja meistens noch viel entscheidender als das Coaching an sich. kann man dann merken, okay, das hat was in mir ausgelöst, das hat was im Guten angetriggert, also im positiven Sinne angetriggert und hat dazu geführt, dass darauf wie so kleine Dominosteine umfallen und immer mehr Erkenntnis kommt. Also ich bin auch ein Fan davon zu sagen, nicht jede Coaching-Session muss super krass sein, nicht jede Therapiestunde muss der krasseste Deep Dive sein.
Ja.
Es geht darum, überhaupt erstmal daran zu kommen und zu reden und gehört zu werden und Sachen auszusprechen, die man halt sonst, also sich die Zeit auch zu nehmen, das auszusprechen, das zu hören, das zu fühlen. Egal ob stark oder nicht so stark oder wie auch immer.
Ja, absolut. Und es ist auch wieder dieses Nachwirken, ne? Du merkst das ganz oft erst Wochen später oder in so einer Situation, wenn du dich kurz anhältst und denkst so, oh, da hätte ich jetzt aber früher anders reagiert drauf. So, und dann ist man so,
Total.
ne, so happy und denkt sich so, cool.
Geil.
Ne? Also das sind manchmal die kleinen Dinge, aber das kommt dann natürlich, weil sich diese ganzen Sachen summiert haben. Es gibt nicht die eine krasse Session, die alles verändert hat, sondern
Nee,
es ist
genau.
so ein, ich sag mal, Zwiebelschalen, ne, lösen. Und irgendwann kommst du halt immer näher an den Kern, aber du lernst ja nie aus, ne? Dein Leben lang hast du diese Themen vor dir. Du kommst natürlich noch mehr an, ne, an die Ursprungsthemen, aber
Ja.
genau, dieses Gefühl zu haben, das ist einfach Gold wert. Ne? Das kennst du, hast du eben schon so gelächelt, das kennst du, ne? So,
Ach,
ich.
naja, ich finde es mega geil. Also ich habe das auch immer wieder, dass ich zurückgucke und denke, ach krass, ich habe ja schon lange nicht mehr darüber nachgedacht, worüber ich
Ja.
früher irgendwie ständig nachgedacht habe oder mir Sorgen gemacht habe. Also so Sachen
Versteckt, ja.
schleichen sich aus und dann guckt man irgendwie zurück. Also wie du gerade gesagt hast, früher hätte ich da ganz anders drauf reagiert und merkt so, ach geil. Das ist ja, also, weil Heilung passiert ja in der Regel nicht, du machst etwas und danach ist es gut. Also nimmst nicht die
Ja.
Tablette und danach hast du keinen Schmerz mehr, sondern du fängst an und es ist ein Prozess und irgendwann schaust du zurück und merkst, es hat sich was gelöst, es hat sich was geheilt. Oder es ist geheilt worden. Ich habe mich geheilt. Naja, du wisst schon, was ich meine.
Ja.
Ja, es ist einfach, ich finde es so ein geiles Thema und so eine mega schöne Welt. Also, wenn man sie im positiven Sinn nutzt. Es gibt natürlich in dieser Coaching-Branche auch echt die sogenannten schwarzen Schafe. Aber zum Glück sind wir beide keine schwarzen Schafe. Aber es ist, ich finde dieses Erkenntnis über sich selbst sammeln, Gott, das ist Gold wert. Das ist
Ja.
richtig gut.
Ich liebe es auch total. Ich mache das auch eines meiner Hobbys tatsächlich. Ich liebe das so sehr, und mich dann reinzufuchsen und noch was zu lesen und zu gucken. Es macht halt unglaublich viel Spaß, weil du halt eben nicht mehr in diesem, man nennt es auch dieses Drama-Dreieck, ne, bist in diesem Opfer-Täter-Helfer-Ding, falls das jemand von euch kennt. Und da gibt es ja diese drei Optionen, in denen man teilweise hin und her switchen kann. Und du kommst halt aus der Ohnmacht raus. Und das hilft auch total, ne, wenn man aus dem traumatherapeutischen Kontext guckt, hilft das total, weil dein Nervensystem natürlich beruhigt wird, ne? Weil in diesen alten Strukturen hängt ja auch, ne, Otto, ne? Kommen wir nochmal zu Otto. Ich finde Otto doof, weil Otto triggert bei mir gar nichts. Ich habe gar keine Schmetterlingsgefühle. Komisch, aber Lars, der den ganzen Tag auf dem Bike abhängt und mich vielleicht einmal im Monat anruft, den finde ich super. Genau, und da sind wir genau an diesem Punkt nochmal. Ne? Du bist dann in der Ohnmacht und dann passiert genau das. Dein Nervensystem wird angetriggert und du hast plötzlich Schmetterlingsgefühle für Lars, die eigentlich keine Schmetterlingsgefühle sind, aber so verschrien sind. Dieses Achterbahngefühl, was viele auch sagen, der Sex ist fantastisch und so weiter. Und eigentlich ist es aber nur dein angetriggertes Nervensystem, und das bedeutet eigentlich Run, Lauf, Schätzchen, weil dein Nervensystem sagt dir ja gerade, dass ein Säbelzahntiger vor dir steht. Ne? Archaisch gesehen, also evolutionär gesehen. Weil das Hirn hat sich ja nicht so wahnsinnig stark weiterentwickelt. Also eigentlich bedeutet dieses, wo man denkt, so, ach, ich bin so verliebt und ich habe immer Schmetterlinge, ist kein gutes Zeichen. Das beste Zeichen ist, wenn du mit dem Auto auf der Parkbank sitzt und auf einmal merkst, so, oh, ich fühle mich hier voll ruhig. Nichts passiert. Das ist auf jeden Fall, vielleicht merkst du es noch nicht, aber das ist auf jeden Fall eine sichere oder sicherere Partnerwahl, die dein Nervensystem auf Dauer in Ruhe bringen könnte. Aber, und jetzt kommt der Tricky Point, da dein Nervensystem natürlich das gewohnt ist von Kind auf, ne, dass du unsicher bist, versucht es das immer wieder zu rekonstruieren, wo wir wieder beim Thema Reinszenierung sind. Gesundheit.
Danke.
Und dadurch, dass es das versucht zu reinszenieren, bist du genau an dem gleichen Punkt wie dein Nervensystem denkt, es ist total sicher, unsicher zu sein.
Ja, das
Und da
ist
diese
total
Sicherheit,
spannend.
ja, das ist, ja, und da diese Arbeit, ne, auf sich zu nehmen, muss man
Ja,
sagen,
ja.
okay, wir strukturieren das jetzt auch mal ein bisschen um und gucken, wie ist es denn, wenn du mit einer sicheren Person bist. Und das ist halt wirklich Deep Shit. Das ist genau das, was du eben gesagt hast, ne? Die unterbewusste Arbeit. Ja.
Finde ich mega geil, dass du das so sagst, weil wenn ich mal zurückgucke in meine Beziehungshistorie,
Spannend, okay, mal.
super spannend, war es tatsächlich so, dass ich, wenn ich so richtig doll mich verliebt gefühlt habe, eigentlich meistens am allerunsichersten war und vor allen Dingen mir selbst gegenüber mega unsicher war und mich selbst so krass in Frage gestellt habe. Also es war in der Regel nicht dieses Gefühl von, oh mein Gott, ich freue mich so und es ist alles nur schön, sondern wenn ich richtig ehrlich zu mir war, war ich vor allen Dingen extrem unsicher und habe gedacht, kann ich den jetzt anrufen? Wieso hat er mir nicht schon vor 2 Minuten auf meine Nachricht reagiert? Ich habe bestimmt irgendwas falsch gemacht und es waren auch die Schmetterlinge und diese super, super, super hyper krasse Aufregung. Aber die tiefe Liebe, die mein Mann und mich jetzt schon seit 19 Jahren verbindet und ja. Und mir auch so ein wirklich sicheres Gefühl gibt. Und trotzdem ist es möglich, auch manchmal noch so Schmetterlinge zu aktivieren im Sinne von Aufregung, die wir uns irgendwie selbst, ja, fast schon inszenieren. Aber es ist ein viel, viel schöneres und wärmeres und weicheres Gefühl und auch ein Gefühl von, es ist so scheißegal, wie ich bin. Es ist, ich kann einfach egal. Also äußerlich, aber auch innerlich. Es ist, also er sagt auch immer, er hat sich in mein Herz verliebt und in mein Wesen. Und das ist doch viel, viel schöner und auch nachhaltiger. Aber dazu wäre ich früher gar nicht in der Lage gewesen. Also das hätte ich früher, ich hätte den einfach, ja, ich hätte das tatsächlich ignoriert und gesagt, nee, ist nicht aufregend, ist nicht spannend.
Und aber wieder das Thema mit dem Wesen, ne? Hat sich in dein Wesen verliebt, was nichts mit dem Aussehen zu tun hat.
Er findet mich natürlich wunderschön, ist ja klar.
Natürlich, come on. Wer nicht?
Aber ja, er hat tatsächlich mich gefragt, ob ich ihn heiraten will, weil er sich in mein Herz verliebt hat. Und das finde ich,
Wunderschön.
ist nicht der kurzfristige Schmetterlings-Boom, sondern ja, was ist es denn? Also, was gibt es denn für ein Tier, was man dann dafür nutzen kann?
Was ist denn so richtig ruhig
Faultier.
und ein Faultier? Also die Liebe ist für faul.
Die sind, also Faultiere sind ultra
Oder,
süß und sind super
ja, okay, das
langsam.
stimmt. Das
Ja.
stimmt. Ich habe sogar ein Kissen mit einem Faultier drauf. Also
Ah.
ich bin pro Faultier auf jeden Fall. Wollte das jetzt
Ja.
gar nicht degradieren an der Stelle.
Sehr gut,
Ich hatte jetzt
ja.
auch an so einen Bär gedacht, was ganz Kuscheliges, wo man sich so reinsinken lässt in den Arm oder
Bären
in den
haben auch ein
Bauch.
bisschen was Gefährliches. Trotzdem sehr kuschelig.
Auf jeden Fall
Ich verrate
kuschelig.
jetzt kurz einen
Du bist
geheimen
ja dann auch
Wunsch
eine
von mir.
Bärenfrau, ne? Also dementsprechend ist es für dich natürlich nicht gefährlich, weil du bist, hast ja selber Klauen, ne?
Ja. Ich habe
Ja,
einen
das ist
Wunsch und
einfach.
ich weiß, dass dieser Wunsch nicht machbar ist, weil es einfach nicht geht. Aber ich wünschte, ich hätte mal die Möglichkeit, einen Tiger, einen Löwen oder einen großen Bären zu streicheln in der freien Natur, ohne dass der jetzt sediert wird. Und natürlich ohne, dass der mich angreift. Aber
Wäre auch gut.
schon gut. Aber ich stelle mir einfach vor, dass die so unglaublich lauschig sind. Keine
Ja,
Ahnung, wie wir jetzt hier
genau.
hingekommen sind.
Ich
Aber
auch.
das hat wahrscheinlich auch was mit Aufregung zu tun. Aber mir geht es gar nicht darum, dass ich es aufregend finde, sondern dass ich es einfach nur mir vorstelle, dass es ganz, ganz schön und weich ist und so. Aber das würden die Tiere halt nicht mitmachen. Also die würden halt sagen,
Schade.
hey, oder einfach zubeißen oder so, keine Ahnung. Die wollen halt nicht, dass Menschen sie streicheln am Bauch.
Aber du kannst dieses Bild vielleicht nutzen. Ich hatte das letztens tatsächlich in der Session, als ich gecoacht wurde. Und dann war da als sicheres Bild, kam mir der Bär. So ein riesen Kuschelbär, war wie so ein Teddy. Und dann durfte ich mich so in seinen Schoß reinlegen. Ja. Quasi, und das kam halt alles. Das ist das, was wir sprechen. Ne? Das Unterbewusstsein hat mir diese Bilder gegeben. Ich habe mich reingelegt. Und dann war mein erwachsenes Ich noch daneben. Und ich war halt quasi ich als Säugling. Und dann haben die beide auf mich aufgepasst. Und ich bin so reingekuschelt und ich kann dir sagen, es war fantastisch kuschelig und ich glaube, dass das auf jeden Fall sehr realistisch war.
Ja,
Vom Gefühl, ja.
das glaube ich. Ja, vielleicht mache ich auch mal eine Session, wo ich einem Tiger begegne. Gute Idee.
Aber dann Thema Wut rauslassen oder wie?
Nö, Wut
Wofür
ist
steht
gerade
der
nicht mein
Tiger?
Thema. Der Tiger steht für Kraft, für Stärke, für Anmut.
Auch
Ich bin
schön.
Tiger und ja, Tiger finde ich echt. Und die haben so weiches Fell am Bauch. Also, es sieht zumindest
Glaubst
ultra
du
weich aus.
zu wissen? Ja.
Tiger sind so schön.
Ja.
Das Absurde ist ja, ich kann nicht wirklich was mit Katzen anfangen. Also meine Schwester hat Katzen oder hat eine Katze und mein Bruder hatte zwei Katzen und ich bin leider auch allergisch auf Katzen.
Ah,
Aber
okay.
große Katzen, also Tiger. Ich frage mich gerade, also im Hinterkopf läuft gerade die Frage, warum, wie kommen wir hier hin? Wie kommen wir hier wieder weg?
Und ich versuche die ganze Zeit mir zu überlegen, wie ich jetzt Bagheera da reinschleuse, weil ich Bagheera einfach so liebe.
Bagheera ist aus Balu, aus Dschungelbuch,
Genau, Bagheera ist ja aus dem
aber der
Dschungelbuch.
Panther. Oder
Ja,
ist es
genau,
der
aber komm
Tiger?
mal, come on, wie viel Anmut kann man bitte haben? Bagheera ist ja wohl das anmutigste Tier ever, oder?
Ja, das ist
Also
richtig.
schön, cool, geheimnisvoll. Also so ein bisschen dieser Lars-Vibe, den wir eben hatten. Nur okay, wir müssen wirklich zum Punkt kommen. Aber du weißt, was ich meine. So ganz elegant und so. Weil ich bin auch nicht der Katzenfan hier, aber
Ja.
das, also bei mir
Ja,
läuft.
okay.
Das ist der
Läuft.
Schneetiger, auch
Also
schön.
Ska, wie heißt der Tiger aus Dschungelbuch?
Scar ist der Löwe, der böse Löwenbruder bei
Oh,
hier beim
König der Löwen.
König der Löwen. Ja.
Okay, also wir gehen jetzt mal weiter.
War so
Liebe Jess,
schön.
hier kommt die berühmte Abschlussfrage.
Aha.
Mal jetzt hier einen so richtig guten moderativen Übergang.
Yes.
Wofür bist du deinem Körper dankbar?
Dass er mich durch all die Jahre getragen hat. Und durch all die Fast-Food-Stories und Szenarien und durch all die, ich habe gar keinen Bock auf Sport, geht mir nicht auf den Sack, Szenarien und Phasen, die ich hatte und teilweise noch habe, dass er das alles mitgemacht hat und dass er mich jeden Tag trägt. Das ist ja witzig, da habe ich gestern auch noch dran gedacht, ne? Wie krass mein Körper funktioniert, obwohl er ganz oft nicht das bekommt, was er sich wünscht, weil ich noch nicht an dem Punkt bin gerade. Ne? Ich bin noch mehr im Mindset und in der Seelenstruktur als so viel im Körperwesen. Aber da kann ich ja bald zu dir zum Coaching kommen. Ich habe gehört, du machst sowas. Genau.
Ja.
Und dementsprechend bin ich da total dankbar einfach, dass er das jeden Tag mit mir mitmacht und sich trotzdem nicht beschwert und ich so stark und gesund trotzdem noch sein kann. Auch in diesem hohen Alter noch. Aber das da
Sagte sie mit Ende 20.
ja, 15 bin ich, 15 sieht man das nicht. Ja, also von daher, da bin ich echt super happy. Danke, ey. Mann, mein Herz, man darf auch öfter mal dem Herzen danken. Ne? Ich versuche auch gerade sehr viel
Tja.
Herzöffnungsübungen zu machen und viel mich mit dem Herzen zu verbinden und dem auch zu danken, dass es mich ja, unterstützt, mit Sauerstoff sorgt und für mich schlägt jeden Tag.
Ohne dass du was dafür tun musst, ne?
Ohne dass ich irgendwas dafür tun muss.
Einfach
Ich bin
so,
total
ja.
faul und mein Körper sagt, scheiß drauf, ich mach's trotzdem für dich.
Ja, geil. Schön.
Wenn das mal kein guter Lebenspartner ist.
Stell dich nicht in Frage. Danke, das war ein schöner Abschluss. Jess, ich meine, wir könnten jetzt noch 100 Jahre weitersprechen, aber wir
Absolut.
wollen die Geduld der hörenden Menschen nicht überstrapazieren. Vielen Dank fürs Zuhören, dir, Jess, vielen Dank fürs Dasein und fürs Teilen. Und wie immer kommt jetzt der Aufruf, teilt die Folge gerne mit Menschen, für die die gut sein wird. Hinterlasst Kommentare auf allen Plattformen, Social Media oder irgendwelchen Podcast-Kanälen. Und abonniert. Abonniert, ich glaube, das sage ich sonst nicht, aber abonniert, da gibt es irgendwo eine Glocke. Abonniert diesen Podcast. Und ich sage, wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Danke, Jess, dass du da warst. Tschüss.
Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Judith. Danke dir.
Bye.
Ciao.